Hunkerlers Geheimnis. Hörspiel in 4 Teilen nach dem Kriminalroman von Hansjörg Schneider. 3. Teil: Anarchie.
Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine.
Sie kamen gegen 15 Uhr. Kommissär François Bardet mit einem Beamten, den Hunkeler nicht kannte.
Dickel, was soll dies, Kollege? Es wird jemand erschossen und Sie nehmen den Verdächtigen ins Haus und lassen nichts von sich hören.
Ich war einmal Kollege, Kommissär Bardet. Ich bin es nicht mehr. Woher wissen Sie, dass er hier war?
Ja, von einem Mann, der Dornbach da hinten wohnt. Er hat ihn gesehen und angerufen. Offenbar war Monsieur Moore unterwegs zu Ihnen. Sind Sie befreundet mit ihm, oder?
Nein, nein. Oh, flüchtig bekannt.
Ja, aber komm, er war bei Ihnen. Wo ist er jetzt?
Ich weiß es nicht.
Hier, da ist ein Ordre de Perquisition, ein Durchsuchungsbefehl. Allons-y, hoppla, machen wir uns an die Arbeit.
Oui, Chef. Ich schaue mal oben.
Hunkeler trat beiseite, um dem Beamten die Treppe nach oben freizugeben.
Bitte sehr, schauen Sie sich um.
Aber er ist nicht da.
Trinken Sie einen Schnaps?
Gern.
Kommen Sie.
Sie gingen in die Küche. Hunkeler holte aus dem Schrankboden eine Flasche mit altem Zwetschgenschnaps.
Der Nachbar hat ihn gebrannt. Als meine Zwetschgen. Zum Wohl.
Es gilt.
Immer noch Kettenrauchen?
Ja, merkt ja. Krieg das Ding nicht weg. Und Sie?
Hin und wieder, aber es gibt Tage, da komme ich ohne aus.
Ja, was tun Sie den ganzen Tag?
Ich lese viel, ich höre den Bienen zu, ich habe eine Ziege.
Also, war mal. Merci, merci. Und Sie?
Nein, einer genügt. Übrigens, Moore ist es nicht gewesen.
Schmeckt hervorragend. Bin übrigens auch dieser Meinung. Trotzdem ist er verdächtig. Wir müssen ihn befragen.
Er war in einer psychiatrischen Anstalt. Mhm. Er hat gesagt, er gehe in keine Anstalt mehr. Auch nicht in Untersuchungshaft. Er war ein guter Maler mit einigem Erfolg. In letzter Zeit ist er in Vergessenheit geraten. Das erträgt er schlecht.
Tja, was wird? So wie es vielen Künstlern geht. Da haben wir es besser, gell?
Ich habe gehört, Meyerhans sei mit der eigenen Flinte erschossen worden. War es ein Kampf?
Ja, kann schon sehen, dass es ein Kampf war. Ein einziger Schuss, der die Halsschlagader traf. Nur wer da gekämpft hätte, wissen wir nicht. Immerhin hätte Moore ein Motiv, oder?
Ja, Chef, da ist niemand.
Bon. Alors, wir suchen nicht weiter hier. Haben Sie wirklich eine Ziege?
Ja.
Kann ich sie mal zählen?
Sie gingen zur Scheune hinüber. Hunkeler öffnete die Tür. Bardet leuchtete mit der Taschenlampe in den Dämmer hinein. Der Lichtstrahl traf auf den Verschlag hinten in der Ecke, wo der Kopf der Ziege zu sehen war.
Tatsächlich, ich glaub's nicht, ein Schäfer.
Daneben lag eine Gestalt auf dem Stroh, in eine alte Wolldecke gehüllt.
Lüge mal da, lüge mal dicht, wer haben wir denn da? Ein Gast, der sich im Ziegenstall versteckt, was sagen Sie dazu, Kollege? Hm? Hey, aufwachen, hey, hey!
Eine Hand schälte sich aus der Wolldecke. Das kurze Haar von Estelle erschien. Ihr verschlafenes Gesicht.
Quoi? Mon père? Qu'est-ce qui se passe?
Schlaf nur weiter, der Herr da.
bitte nichts. Das ist meine Enkelin Estelle. Mhm. Und das da ist Madame Lucie.
Am Abend ging Hunkeler mit einem Kessel zur Nachbarin in den Stall, um Milch für die Ziege zu holen.
Wird Ihnen die Arbeit nie langweilig?
Mais non, c'est ma vie. Was soll ich sonst tun? Mit dem Fee schlafen müssen, sonst würde ja der Stall leer stehen. Hm? Ihre Enkelin, sehen Sie, jolie fille.
Ja, schon. Aber sie hat ihren eigenen Kopf. Sie wollte unbedingt die junge Ziege haben.
Einen eigenen Kopf? Den hat sie nicht gestohlen, den hätte sie vom Großvater. Apropos, haben Sie ihn gefunden?
Wen?
Der Mann, der schon einmal da war. Der mit dem roten Frock, Monsieur Moore.
Nein. Ich weiß nicht einmal, ob er noch auf dem Hof ist. Sie haben nicht richtig gesucht, sonst hätten Sie einen Hund bei sich gehabt.
Vermutlich versteckt er sich irgendwo im Heustall. Oder was meinen Sie?
Ich weiß es nicht. Jedenfalls bin ich sicher, dass Herr Meierhans nicht umgebracht hat.
Sie müssen die Milch immer mit Wasser verdünnen. Sonst bekommt es Fee Durchfall.
Ja, das machen wir. Danke.
Nicht, dass ihr meine, ich sei besonders wunderfitzig. Aber man sieht alles. Man weiß alles voneinander im Dorf. Manchmal ist es angenehm, manchmal nicht. Aber man ist froh, wenn etwas passiert. Sonst wird es ja langweilig, nicht wahr? Bevor ich in den Stall ging, hat meine Nichte angerufen. Sie wohnt in Knörrein. Und sie meint, es sei der junge Krotzer gewesen. Der ist doch gegen alles. Der ist gegen die großen Traktoren, gegen den Mais, gegen die Jagd. Der habe dem Herrn Meierhans die Flinte weggenommen und dabei habe sich ein Schuss gelöst. Si c'est vrai, das weiß meine Nichte nicht.
Warum meldet sie es nicht der Polizei?
Nee, das geht doch nicht. Was hat ihr nehmen es mir mit der Räte im Dorf?
Nach 19 Uhr saß Hunkeler mit Estelle in der Küche bei einem Risotto, den er gekocht hatte. Sie waren beide zufrieden, denn Madame Lucie hatte fast den halben Eimer von der Kuhmilch getrunken.
Tu crois que ça suffit, grand-père?
Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viel so eine Ziege braucht.
Okay, alors ça suffit. Den Rest wir geben ihr morgen. Und morgen wir gehen mit ihr spazieren. Tu verras, elle se trouve très bien chez nous.
Meinst du nicht, sie fühlt sich ein bisschen einsam? So ganz allein, ohne andere Ziegen?
Mais non, sie hat ja mich und sie hat dich.
Da hörte Hunkeler, wie die Haustür geöffnet wurde. Sehr leise. Und wie sie wieder zugezogen wurde.
Was gibt's, Grand-père? Ist es der Mann?
Vielleicht. Kommen Sie in die Küche, Herr Mohl. Setzen Sie sich zu uns, essen Sie mit. Der Kommissär ist längst abgezogen. So schnell wird er nicht wieder auftauchen.
Die Küchentür ging auf. Mohr kam herein. Er sah erbärmlich aus in seiner roten Jacke, an der ein paar Heuhalme klebten.
Ziehen Sie endlich diese verdammte Jacke aus. Hier drin ist es warm genug.
Ich brauche Rotwein. Dringend. Vorher kann ich nichts essen. Ich brauche mindestens 2 Liter pro Tag.
Hunkeler schob dem alten Mann einen Stuhl hin und schöpfte ihm vom Risotto. Dann holte er ihm Wein und ein Glas und schenkte ein.
Zum Wohl.
Mohr führte das Glas mit beiden Händen zum Mund und trank es aus. Estelle ließ den alten Mann nicht aus den Augen.
Essen Sie jetzt. Lassen Sie sich Zeit. Sie können hier schlafen, oben in der Kammer neben dem Bad. Morgen sehen wir weiter.
Warum helfen Sie mir?
Wenn jemand kommt von der Gendarmerie oder aus Basel, dann verschwinden Sie. Durch den Hinterausgang. Außer wenn meine Frau kommt. Mit ihr habe ich telefoniert.
Sie waren doch Polizist. Sie müssten mich melden.
Stimmt. Aber ich habe in meinem Leben genug Leute verhaftet. Außerdem hätte ich kein Recht dazu. Wir sind hier in Frankreich. Die Nachbarin weiß übrigens, dass Sie hier sind. Keine Sorge, sie wird nichts sagen. Man hält nicht viel von der Polizei hier in der Gegend. Das Beste wäre allerdings, wenn Sie sich aus dem Staub machen würden. Nach Paris zum Beispiel.
Nein, Sie wissen doch, dass ich nicht weit kommen würde. Glauben Sie mir denn?
Was heißt hier glauben? Ich habe schon viel geglaubt und bin an der Nase herumgeführt worden. Aber ich sehe, wie Sie dran sind. Nichts als ein Häuflein Elend.
Das ist gut. Selber gekocht?
Hm.
Du auch?
Oui, grand-père.
Santé.
Das ist das Schlimmste, was einem Maler passieren kann. Dass er den eigenen Erfolg überlebt. Eigentlich hätte ich längst schon sterben müssen, lange bevor meine Frau starb. Aber das Herz will nicht aufhören zu schlagen. Schlägt und schlägt und zwingt mich zu leben und zu arbeiten. Auch wenn kein Hahn mehr nach mir kräht.
Brauchen Sie ein Taschentuch, Monsieur?
Meine letzten Bilder sind nicht schlechter als die früheren. Na, ich finde sie sogar besser. Weil sie fundamentale sind, nur noch aufs Wesentliche beschränkt. Aber meine Zeit war auf einmal vorbei. Plötzlich wollte niemand mehr ein Bild von mir haben. Öl auf Leinwand, wie altmodisch. Regenstimmung im Sundgau, wie belanglos. Eigentlich wollte ich mich mit meinen Bildern verbrennen. Aber im entscheidenden Moment hat mir der Mut gefehlt.
Und das alles wollten Sie Meyerhans heimzahlen?
Wie? Warum?
Vielleicht haben Sie ihn gepackt, ihm die Flinte entrissen und ihn erschossen. Das könnte doch so gewesen sein. Oder nicht?
Die Wahrheit ist, dass ich dem Kerl tatsächlich in den Kragen wollte. Dass ich ihn angeschrien habe, er sei ein übles Schwein. Und dass ich ihm einen Schlag auf die Flinte verpasst habe. Aber er war stärker als ich. Er hat die Flinte auf mich gerichtet und gebrüllt, ich solle sofort verschwinden, sonst würde er mir eine Ladung Blei in den Schädel jagen. Das waren seine Worte. Und ich bin in den Wald geflüchtet. Na, so war das. Das ist die lautere Wahrheit.
Wer weiß. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht.
Ich ertrage es nicht, wenn man mir nicht glaubt. Kunst beruht auf Wahrheit, auf der Suche danach. Ich habe mein ganzes Leben lang die Wahrheit darzustellen versucht. Habe mich bemüht, immer die Wahrheit zu sagen. Ein Künstler, der lügt, ist kein Künstler mehr, sondern ein Schmierant. Bin ich ein Schmierant?
Nein, ein Schmierant sind Sie nicht. Aber ziemlich betrunken.
Wer ist das?
Keine Angst, das ist meine Freundin. Reißen Sie sich jetzt bitte zusammen.
So, bist du wahnsinnig, Peter? Weißt du nicht, dass der Mann gesucht wird?
Doch.
Ja, und du versteckst ihn?
Er hat sich selber versteckt. Setz dich und trink ein Glas mit. Er wird hier übernachten.
Bonsoir, Madame. Sehr erfreut.
Setzen Sie sich, Herr Moore. Ich mag ja Ihre Bilder gern, aber einfach so hineinschneiden, das geht nicht.
Das tut mir sehr leid, Madame.
Wie sehen Sie überhaupt aus? Sie brauchen dringend ein Bad.
Komm jetzt, setz dich. Morgen sehen wir weiter.
Zum Wohl, Madame. Und vielen Dank für die Gastfreundschaft.
Das ist eine Geschichte. Mein Gott. Und du? Findest du es in unserer Küche nicht schrecklich?
No, überhaupt nicht. Es ist richtig aufregend.
Um Mitternacht saß Hunkeler allein in der Küche und trank mehrere Gläser Wasser. Dazu rauchte er eine Zigarette. Er trat ans offene Fenster. Dunkelheit, kein Mond, kein Stern. Ein leichter Wind war zu hören, der durch das Geäst der Bäume glitt. Er kam von Westen. Es würde bald regnen.
Les mains dans les mains, restant face à face. tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards, l'onde si lasse. Vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante. L'amour s'en va comme la vie est lente et comme l'espérance est violente.
Hunkeler trat in den Gang und wählte Lüdis Privatnummer.
Oui, mon Juju.
Ich bin nicht dein Juju, ich bin dein ehemaliger Kollege Hunkeler.
Ach so. Was gibt's?
Gibt es Neuigkeiten über Meierhans?
Du bist nicht schlecht. Du weißt doch, dass ich nichts sagen darf.
Rede schon. Ich sage es bestimmt nicht weiter.
Warum willst du das wissen?
Weil der alte Mohr bei mir ist und weil Barthe bei mir war. Der sucht ihn.
Bist du verrückt, Mensch? Was tust du dir an? Also gut, weil du es bist. Madeurin hat eine heiße Spur. Sie führt nicht zum Mohr. Zufrieden?
Halt, leg nicht auf. Wie steht es eigentlich mit Viktor Waldmeier? Halten ihn die Amerikaner noch immer fest?
Offiziell weiß man nichts.
Und inoffiziell?
Man redet davon, dass er demnächst freikommt. Gegen eine Kaution von 10 Millionen Dollar.
Wer behauptet das?
Jemand, der gute Beziehungen zu New York hat.
Wenn Waldmeier freikommt, so heißt das doch, dass der Direktor der Basler Volkssparkasse bereit ist, mit den Amerikanern zusammenzuarbeiten. Dass er sich schuldig bekennt und auspackt und dass die Volkssparkasse unter massiven Druck geraten wird, dass sie im Extremfall vom amerikanischen Markt ausgeschlossen wird und der Konkurs droht, dann müsste Basel Stadt wie verbrieft die Staatsgarantie gewährleisten.
Genau das hat Antoinette Osa von den Freisinnigen gestern im Großen Rat verlangt. Der Regierungsrat solle geschlossen die Erklärung abgeben, dass die Einlagen sicher sind. Dass der Staat garantiert.
Und? Hat der Regierungsrat das getan?
Noch nicht. Aber er wird es bald tun. Weil ihm nichts anderes übrig bleibt.
Herrgott, sag. Die Amerikaner sind offensichtlich dabei, die einstmals stolze Eidgenossenschaft in die Knie zu zwingen und das ohne einen einzigen Schuss abzufeuern. Man muss sich fast schämen, Schweizer zu sein.
Sonst noch was?
Nein, gute Nacht. Und danke, mein Engel. Grüß deinen Juju in Paris.
Zwei Tage später hielt Hunkeler es nicht mehr aus. Der alte Mohr störte ihn nicht groß. Der saß in der Küche vor einer Weinflasche und schwieg. Estelle hingegen entpuppte sich als Nervensäge. Wohin Hunkeler auch ging, sie kam mit. Sie wollte dauernd reden mit ihm, außer wenn sie telefonierte. Und sie hatte sich in den Kopf gesetzt, spazieren zu gehen. Und zwar mit Hunkeler und der Ziege.
Nein, nein, ohne mich.
Mais dis donc, grand-père, warum?
Ich mach mich doch nicht lächerlich im Dorf. Eine Geiß ist kein Hund.
Dann geh ich eben alleine. Madame Lucie, viens. Viens.
Hunkeler beschloss, für Estelle eine Stelle zu suchen. Er setzte sich ins Auto und nahm den Weg über Knörrag. Vor der Wirtschaft Stoller parkte er und ging hinein. Der Wirtsraum war, wie meist kurz vor Mittag, leer. Er nahm Platz am Stammtisch und bestellte Kaffee. Aus der Küche hörte er Frau Stoller hantieren. Nach einer Weile erschien sie und setzte sich kurz zu ihm.
Wie geht's ihm, Christian?
So viel ich gehört habe, nicht schlecht. Es ist wohl am besten, wenn er sich eine Zeit lang versteckt.
Das meine ich auch. Ein Monsieur Bardet war da aus Mulhouse, der hat nach ihm gefragt.
Ach so.
Blieb noch zum Mittagessen? Es gibt Cordon Bleu.
Nein. Tut mir leid. Bloß eine Frage noch. War jemand da aus Basel gestern und vorgestern?
Bei dir nicht mehr Leve von der Bosler. Die normale Kundschaft war da zum Abendessen.
Ich meine eher am Nachmittag und am Morgen.
Vorgestern Morgen war einer hier. Ein Monsieur mit einer langen Kutsche, weil... Ein Russschwanz. Er kommt regelmäßig vorbei. Er kauft immer Gemüse in Franken im Biohof. Ich vermute, er ist Koch.
Wann war das genau?
Kurz nach 9. Er hat einen Kaffee getrunken und ist anschließend eine Stunde spazieren gegangen. Ich weiß das, weil sein Auto noch auf dem Parkplatz stand.
Und sonst war noch jemand hier?
Ja, gestern um 12 Uhr. Ein ziemlich arroganter Kerl. Er hat sich genau wie Sie jetzt erkundigt, ob jemand da war.
Und Sie haben ihm vom Mann mit dem Rotschwanz erzählt?
Ja, natürlich. Ich habe nichts Böses dabei gedacht. War es falsch?
Nein, ich glaube nicht. Was hatte er für ein Auto?
Es war ein roter Fiat. Je m'excuse, aber ich muss doch weiter. Sagen Sie Christian einen lieben Gruß, wenn Sie ihn zufälligerweise sehen.
Ach, das könnte schon sein. Wer weiß.
Hunkeler fuhr weiter über die hohe Straße Richtung Rhein. Der Himmel war dunkel, verhangen. Schwere Tropfen prasselten auf die Windschutzscheibe.
Amateurin. Dem Kerl ist einfach nicht zu helfen. Aber das geht mich nichts mehr an. Und auch nicht, was April 4 treibt.
In Ünnek parkte Hunkeler am Rhein und betrat die Fußgängerbrücke, die ins deutsche Weil hinüberführte. Er ging unter seinem Regenschirm bis in die Mitte. Dort blieb er stehen. Der Fluss führte Hochwasser, wie meist im April. Hunkeler kehrte um und ging flussabwärts zum Campingplatz, von dem ihm Paul Eckloff erzählt hatte. 3 Dutzend Wohnwagen standen da, die meisten mit Vordächern, Campingtischchen und Plastikblumen. Unter einem der Vordächer saß eine Frau.
Kommen Sie nur näher! Nur keine Angst! Ich beiß Sie nicht!
Er ging hin und setzte sich.
Leisten Sie mir ein bisschen Gesellschaft. Kaffee kann ich Ihnen leider nicht anbieten, die Gasflasche ist leer. Ich friere den ganzen Tag, auch in der Nacht. Hier sind Kekse, greifen Sie zu.
Danke.
Nehm an, meinen Namen wollen Sie nicht wissen, das spielt doch keine Rolle. Ich verbringe hier meinen Lebensabend, falls es Sie interessiert.
Warum so schüchtern, junger Mann? Nehmen Sie ruhig mehr.
Erzählen Sie mir eine Geschichte. Etwas von Lust und Abenteuer. Ich höre fürs Leben gern zu. Aber bitte nichts als die lautere Wahrheit. Und kein Happy End. Happy Ends sind gelogen. Oder meinen Sie nicht?
Von draußen auf dem Fluss war der Motor eines Schiffes zu hören, das sich rheinaufwärts schob. Etwas später klatschten die Wellen gegen das Ufer.
Das ist ein Tanker. Vermutlich der Tristan unter holländischer Flagge. Der fährt bis nach Schweizerhalle hinauf. Dort wird er gelöscht. Früher kannte ich alle, die vorbeifuhren. Bin selber gefahren, 40 Jahre lang. Ich habe die Bäcker und Metzger gekannt, die am Kahn anlegten. Die Hafenkneipen. Auch die schönen Hafenmädchen. Ich war selber eins von ihnen. Nehmen an, Sie kommen wegen Eckloff.
Wieso nehmen Sie das an?
Weil er gestern Abend verhaftet worden ist. Da, wo er manchmal kocht, in der alten Grenze in Basel, haben Sie das nicht gewusst?
Nein.
Helga Seiler, die Wirtin, war heute früh hier. Sie hat es mir erzählt, wegen Mordverdachts verhaftet. So etwas Dummes, als ob Paul einer Fliege etwas zuleide tun könnte. Helga hat aus Pauls Wagen ein paar Sachen geholt.
Was zum Beispiel?
Bücher, Schriften, solche Dinge. Ich verstehe nichts davon. Kurz danach ist tatsächlich Monsieur Wirtz von der Gendarmerie Saint-Louis aufgetaucht mit 2 Männern, die ich nicht kannte.
Sie haben Pauls Wagen durchsucht, anschließend versiegelt. Auch so eine Idiotie, als ob man die Tür nicht ohne weiteres aufbrechen könnte. Dort drüben steht der Wagen, unter den Erlen. Der arme Kerl. Ich mag ihn, obschon er einen widerlichen Zopf hat. Richtig verfilzt, da hat kein Kamm eine Chance. Ich glaube, den hat er seit 10 Jahren nicht mehr gewaschen. So ist er, der Paul. Er sagt, Anarchie sei heutzutage die einzige Chance, dass die Welt nicht kaputt geht. Er sagt, das sei der Grund, weshalb er keine Rechnungen bezahle, die von der Stadt oder vom Staat ausgestellt sind, weil er das System ablehnt. Das Nichtbezahlen des Systems, das die Welt kaputt macht, sagt er, sei die einzige Möglichkeit, das System selber kaputt zu machen. Aber ein Mörder ist er bestimmt nicht.
Danke, Madame.
Sie besuchen mich doch wieder, Monsieur.
Aber gern. Sie haben mir sehr geholfen.
Womit denn, Monsieur?
Als Hunkeler den Campingplatz verließ, sah er drüben unter den Platanen ein rotes Auto stehen. Es kam ihm bekannt vor. Das Auto war so geparkt, dass es fast nicht zu sehen war. Es war ein Fiat. Und es trug ein Basler Nummernschild. Hunkeler zog den Schirm dicht über den Kopf und ging schnell weiter. Er duckte sich hinter einen Wohnwagen. Dann schaute er um die Ecke. Links, 3 Wohnwagen weiter, sah er Madörin. Kaum erkennbar stand er unter einem Vordach, reglos den Blick auf die Erlen am Rheinufer gerichtet. In den Händen hatte er einen Feldstecher. Hunkeler zog sich zurück und ging zu seinem Auto. Als er über den Hauptplatz von Unac rollte, atmete er auf. Nach der Grenze fädelte er sich ein in den Ringverkehr, der nur stockend vorankam. Bei der Burgfelder Straße bog er rechts ab und parkte. Hier stand die Wirtschaft zur alten Grenze. Heute war Ruhetag, wie auf einem Schild zu lesen war. Weil drinnen Licht brannte, ging er trotzdem hinein. Die Wirtschaft war leer. Nur Helga Seiler saß am Stammtisch.
Bist du auch von diesem Verein? Spickt ihr eigentlich alle?
Warum? Ist die Polizei hier?
Da hinten sind sie im Büro. Sie durchsuchen alles und ich selber darf nicht mal mehr hinein.
Ah, gut. Dann bring mir doch bitte ein Glas Weißen. Und der Brot und Käse.
Mir ist nicht nach Späßen.
Ich spaße nicht. Ich habe Hunger und ich will mit dir essen. Aber vorher kann ich gerne mal zum Rechten sehen.
Hunkeler ging nach hinten in den Gang. Dort stand Polizeimann Schaub vor einer Tür.
Sie hier, Herr Kommissar? Ich hab gemeint, Sie seien in Rente.
Bin ich auch. Ich bin rein zufällig hier. Und ich frage nicht, ob ihr alle vom Affen gebissen seid.
Sagen Sie das nicht, Herr Kommissar. Es gibt Indizien, die den Koch dieses Lokal schwer belasten. Möglicherweise ist das hier ein konspiratives Nest. Das meint jedenfalls Madörin. Wir tun nur unsere Pflicht.
Was für Indizien?
Der Koch, Paul Egloff, ist gestern in Knörrein gesichtet worden. Und zwar zur Zeit, als Philipp Meyerhans ermordet wurde.
Was reden Sie für Unsinn? Es ist überhaupt nicht klar, ob es Mord war oder Totschlag oder ein Unfall.
Es gibt weitere Indizien.
Zum Beispiel?
Die Schriften, die Egloff geschrieben hat. Er ruft zum gewaltsamen Widerstand gegen die Banken auf. So einer ist eine Gefahr für die Gesellschaft.
Na gut, Polizist Schaub, danke für die Meldung. Tun Sie Ihren Dienst weiter.
Jawohl, Herr Kommissar.
Hunkeler ging in den Wirtsraum zurück, setzte sich zu Helga und brach ein Stück vom Baguette ab.
Oh, herrlich. Ein Baguette hat ein Leben von einem halben Tag. So lange bleibt es knusprig, danach ist es Schweinefutter. Zum Wohlsein.
Zum Wohl.
Wie war das mit Egloff und Nerang?
Er wollte vorgestern am Morgen im Biohof in Franken Gemüse holen. Er hat mein Auto genommen. Und im Biohof war niemand zu Hause. Also ist er wieder zurückgefahren und hat in Knörrang Kaffee getrunken. Anschließend ist er anscheinend noch ein bisschen spazieren gegangen. Das ist alles.
Und was ist mit diesen Schriften?
Egloff hat in einer Zeitschrift in Deutschland einige Artikel veröffentlicht. Er hat sie mir zu lesen gegeben. Eine schöne Theorie zur Rettung der Welt, aber kein Aufruf zur Gewalt.
Aha, vielleicht ist er doch zur Praxis geschritten. Meyerhans war ein wichtiger Banker und Banker sind für Anarchisten der Inbegriff des Bösen.
Ach was, das ist eine kleine Gruppe versprengter Idealisten.
Übrigens, wollte ich dich fragen, ob du vielleicht Arbeit für meine Enkelin hast. Sie ist 18-jährig und aufgeweckt. Sie hat Erfahrung im Service.
Naja, das kann schon sein. Du, wenn dieser Albtraum hier vorbei ist. Ich müsste sie mir mal ansehen.
Da ging die Tür auf und herein kam Madörin. Er trat an den Stammtisch und stellte sich in Positur.
Honkel, was tust du hier?
Essen, wie du siehst. Leider ist fast nichts mehr übrig, sonst würde ich dich gerne einladen.
Unbefugtes Betreten eines abgesperrten Raumes, Behinderung der kriminaltechnischen Abteilung bei der Arbeit, Einmischung in ein laufendes Verfahren. Willst du noch mehr hören?
Stimmt nicht. Die Türe war nicht zugesperrt und ich mische mich nicht ein.
Warum bist du denn hier?
Aus rein privaten Gründen. Ich suche eine Stelle für meine Enkelin.
Seit wann hast du eine Enkelin?
Seit gut 18 Jahren. Sie wird hier im Service arbeiten.
Stimmt. Ich stelle sie ein.
Ja. Setz dich. Komm. Und ruh dich ein bisschen aus. Wir sind doch alte Kollegen und meist haben wir gut zusammengearbeitet. Oder nicht?
Darf ich Ihnen einen Kaffee bringen?
Ja, meinetwegen.
Wie geht's? Wie laufen die Geschäfte?
Ich weiß nicht, was mit dir los ist, Kollege. Warum lernst du es nie? Du könntest es doch schön haben. In deinem Haus, im Elsass. Du hast es dir verdient. Stattdessen kümmerst du dich dauernd um Dinge, die dich nichts angehen. Du weißt doch, dass das nicht gestattet ist. Ich habe viel von dir gelernt. Und im Grunde mag ich dich immer noch gern. Aber man muss auch einmal loslassen können. Ich frage mich, warum du das nicht kannst.
So, bitteschön.
Es liegt eine Meldung der Gendarmerie Saint-Louis vor, dass du dich heute Mittag auf dem Campingplatz von Hünenk herumgetrieben hast. Beim Wohnwagen von Egloff.
Ach so? Ja, dann wird es wohl so gewesen sein.
Ist das alles, was du zu sagen hast? Du weißt, dass ich es melden muss. Die Gendarmerie wird sich aufs Schärfste beschweren.
Stimmt. Aber nicht, weil ich dort war. Von der Verhaftung von Egloff habe ich da noch gar nichts gewusst. Hingegen ist mir beim Weggehen dein Auto unter den Platanen aufgefallen. Und dann habe ich dich dort stehen sehen mit dem Feldstecher in der Hand. Ein Basler Kommissär observiert in Hünenk, ohne dass die Gendarmerie davon weiß. Was ist denn das, Kollege?
Das geht ja zu und her. Schlimmer als im Kindergarten.
Der kann mich mal. 1-0 für mich.
Hunkeler fuhr zu seiner Wohnung in der mittleren Straße und parkte. Er beschloss, dem Flohmarkt auf dem Petersplatz einen Besuch abzustatten. Der Regen hatte aufgehört, der Asphalt glänzte im Sonnenlicht. Der Markt war noch in vollem Gange. Marktstand an Marktstand im Geviert. Alte Kleider, Babysachen, Schellackplatten. Der Duft von Käsekuchen, Bratwürsten, gebrannten Mandeln. An der Ecke zum Universitätseingang stand ein Kastenwagen mit Elsässernummer, dessen eine Seite als Verkaufsfläche heruntergeklappt war. Darauf waren alte Musikdosen und Nippsachen ausgestellt. Vor dem Wagen saß ein Mann und trank Tee aus einer kleinen Tasse. Hunkeler starrte ihn an.
Monsieur, was ist los? Was schauen Sie so? Vous êtes la police, peut-être?
Nein, aber ich habe eine Frage. Woher kommen Sie?
Aus Marokko, warum? Kennen wir uns?
Nein, nein. Ich frage mich, woher Sie all diese schönen Sachen haben. Wo haben Sie so gut Deutsch gelernt?
Ich habe in Bern gelebt eine Zeit. Ja, aber jetzt bin ich im Elsass. Aber was geht Sie das eigentlich an?
Hunkeler nahm eine der Musikdosen in die Hand.
Sehr schön ist die. Was spielt sie für eine Melodie? Die nehme ich. Was kostet sie?
Der Preis war unverschämt hoch, aber Hunkeler bezahlte ohne zu zögern.
Und wenn was kaputt geht, ich kann sie sogar reparieren.
Der Mann schob die Musikdose in eine Plastiktüte und gab ihm ein Kärtchen mit der Adresse.
Et voilà.
Mustafa Bariklar, Lepré.
Oh, ich verkaufe übrigens auch Ziegenkäse. Beste Bioqualität. Wollen Sie versuchen?
Danke, nein. Packen Sie mir 4 Stück ein.
Revolucion.
Danke vielmals.
Aber irgendwie kommen Sie mir bekannt vor, Monsieur. Sollten wir uns nicht kennen, no?
Na, woher denn? Ich glaube nicht, nein.
Da sah Hunkeler eine junge, zierliche Frau vorbeigehen. Sie trug ein blaues Kopftuch. Sie schaute ihn kurz an aus grünlich-grauen Augen. Hunkeler kannte diese Augen. Er würde sie nie vergessen. Er sah, dass auch sie ihn erkannte.
Halt! Fräulein! Bleiben Sie stehen!
Sie ging sehr schnell weiter.
Ich muss mit Ihnen reden. Warten Sie.
Er schaute ihr nach, wie sie zwischen den Leuten verschwand.
Papa, setzen Sie sich.
Doch, doch, doch. Mit mir ist alles in Ordnung.
Trinken Sie doch einen Tee mit mir.
Vielleicht. Ja,
ja. Sie haben nicht zufälligerweise ein Haus im Elsass, Monsieur.
Vielleicht.
Non? Das, ja. Monsieur?
Wir sprechen uns.
Hunkeler ging zurück durch die mittlere Straße. Er wanderte wie durch einen Traum, so unwirklich erschien ihm seine Umgebung, hinter der ein anderes Bild erschien. Bloß schemenhaft zwar, doch von unausweichlicher Eindringlichkeit. Die junge Frau, die reglos das Gesicht des nach Luft ringenden, sterbenden Stefan Fankhauser beobachtete. Hunkeler versuchte, dieses Bild wegzuwischen, wegzudrängen, sich zu konzentrieren auf das Trottoir, über das er ging, auf die rostigen Gitterstäbe des Gartenzauns rechter Hand. Er spürte leichten Schwindel. Er griff mit beiden Händen nach den Gitterstäben, um nicht hinzufallen. Er ging sehr langsam weiter, versuchte, festen Tritt zu fassen, sich zu erden auf dem Asphalt unter seinen Füßen.
Warum ist sie weggerannt von mir? Was hat sie für ein Geheimnis?
Als er den Duft der Glycinien roch, der von betörender Wirklichkeit war, fühlte er sich besser.
Ich muss es herausfinden. Ich werde es herausfinden.
Am Abend parkte Hunkeler vor seinem Haus im Elsass. Von Estelle war nichts zu sehen, auch vom Maler Mohr nicht. Auf dem Küchentisch lag ein Zettel.
Bin bei einer Freundin. Gruß und Kuss von Estelle.
Er trat vor das Haus und ging in den Garten. Die Nachbarin rief ihn zu sich in den Stall.
Meine Nichte im Knörreink hat angerufen. Der junge Krotzer hat sich aufhängen wollen.
Was?
Auf Fanke, auf dem Spicher. Seine Mutter hat gemerkt, dass etwas nicht stimmte. Und sie ist nachschauen gegangen. Er hatte schon den Strick um den Hals. So ein junger Mann. So etwas Schlimmes. Muss man da nicht etwas unternehmen?
Wie alt ist er, dieser Krotzer?
Er heißt René. Er ist doch keine 18 Jahre alt.
Na, dann fällt er unter das Jugendstrafrecht. Das ist so viel, ich weiß, auch in Frankreich so. Er soll sich stellen.
Das will er partout nicht. Er sagt, dass er nicht schuld ist, dass ich bei diesem Monsieur là, le chasseur...
Na ja, Hans.
Oui, einen Schuss gelöst habe.
Na, das soll er der Polizei erzählen. Sie wird es untersuchen. Wenn er nicht den Mut hat, sich zu stellen, soll seine Mutter anrufen. Unbedingt. Möglichst bald.
Sie sind doch Polizist. Können Sie nicht helfen?
Nein, ich muss mich da heraushalten. Sonst komme ich in Schwierigkeiten.
Wegen Monsieur Moore?
Ja, auch wegen Monsieur Moore.
Bon, ich werde seiner Mutter ausrichten lassen, dass er anrufen soll.
Als Hunkeler den Stall der Nachbarin verließ, stand drüben vor seinem Haus ein Lieferwagen mit Elsässer Nummer. Er erkannte ihn sofort. Aus der Scheune drang Männergeschrei. Hunkeler überquerte die Straße und betrat die Scheune, um nachzuschauen. Mustafa Bariklar saß am Boden an ein altes Ölfass gelehnt. Er hielt sich den Kopf, der blutete. Daneben stand Mohr, eine Dachlatte in der Hand.
Seid ihr wahnsinnig!
Ihr wollt vergessen, der Tag zu sein!
Ich bin verrückt geworden!
Es ist ein Verbrecher!
Hört ihr denn nichts zu suchen?
Hört mich aufgenommen!
Ist das überhaupt?
Ich hab ihn nie gesehen, schlägt mich!
Das ist Mustafa Bariklar, Sie Idiot, der Vater von Estelle.
Jawohl, soll ich das wissen?
Der ist verrückt, der ist verrückt!
Für mich
der ist verrückt.
Ein fremder Eindringling! Ein Gendarme, der nach mir.
Schlägt mich einfach!
So, Schluss jetzt! Kommt in die Küche! Dann verbinden wir die Wunde.
Sie gingen hinein ins Haus. Hunkeler holte Verbandszeug. Er umwickelte Mustafas Kopf mit einer Gazebinde.
Das ist eine Platzwunde.
Adieu!
Hat schwarzen Riss, nichts weiter. Das wird bald wieder. Warum bist du überhaupt hergekommen?
Ja, was verwirrt in uns?
Ja, sicher, wenn du doch mein Schwiegersohn bist.
Ja, freut mich, hein, Beau-Père.
Halt, so schnell geht das nicht. Für dich heiße ich Pierre.
Pierre? D'accord, Pierre. Wo steckt eigentlich Estelle?
Bei einer Freundin, schreibt sie. Hier.
Aber voilà, in Mulhouse. Sie macht immer, was sie will. Es ist zum Verrücktwerden.
Was stellst du dir denn vor, soll sie machen, was sie nicht will?
Natürlich nicht, Pierre. Oh, Pierre. Allez, regarde, ce que je t'ai ramené.
Mustafa legte die Plastiktüte auf den Tisch, die er die ganze Zeit in der Hand gehabt hatte.
Ich wollte dir doch bloß die Musikdose und der Ziegenkäse bringen. Oh, du.
Ziegenkäse. Die Musikdose ist übrigens schwer überzahlt.
Ziegenkäse. Ah, no, attends, hey. Eine Kostbarkeit, hein? Ja. Und sehr gesucht.
Ziegenkäse. Ja, und den Ziegenkäse bekomme ich im Käseladen für die Hälfte.
Aber nicht in dieser Qualität. Qu'est-ce que tu racontes? Unsere Ziegen fressen nur die beste Kräuter, das weißt du.
Wie wär's mit einem Schluck Wein?
Ja, ja, von mir aus. Ich hole dir eine Flasche. Und du, Mustafa, trinkst du mit?
Pourquoi pas, volontiers, oui.
Aber du bist doch Muselmann.
Ja, 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 ungefähr so wie dieser Typ, der Christ hier.
Der Christ!
Du solltest deine Feinde lieben, aber was macht er? Er schlägt mir den Kopf kaputt.
Wo ist jetzt der Wein?
Mais on est où, là? Vraiment.
Kurz vor Mitternacht rief Hunkeler Hedwig an.
Ja?
Ich bin's, Peter. Habe ich dich geweckt?
Nein, ich habe mich gerade erst hingelegt.
Mustafa war bei mir.
Oh, ich weiß.
Woher weißt du das?
Weil Isabelle angerufen hat. Sie hat mir alles erzählt.
Warum sagt man mir nichts?
Jetzt sag ich es dir doch. Dieser Mohr, der scheint dir ein Schläger zu sein. Richtig gemeingefährlich. Wie lange bleibt er eigentlich noch?
Nicht mehr lange. Er hat sich bloß verteidigen wollen. Also dann, schlaf gut.
Oh, Moment. Leg noch nicht auf. Isabelle hat uns eingeladen.
Wie eingeladen?
In ihr Haus in den Vogesen. Hallo? Bist du noch da?
Ja. Aber warum hat sie uns eingeladen?
Du bist doch der unmöglichste Kerl, den ich kenne. Freust du dich nicht?
Es geht so. Erst lässt sie jahrelang nichts von sich hören, dann lädt sie uns plötzlich ein.
Du bist wirklich komisch. Mit Estelle und Mustafa kommst du doch aus, oder nicht?
Ja, schon. Wann soll das stattfinden?
Nach Ostern. Anfang Mai.
Ah, meinetwegen.
Das dauert noch.
Also ist das abgemacht?
Ich hab gesagt, meinetwegen.
Das wird schön. Dann sind wir alle zusammen. Ja. Gut. Schlaf schön, Peter.
Vient de la nuit, sonne l'heure. Les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines. Ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vient la nuit, sonne l'heure. Les jours s'en vont, je demeure.
Hunkerlers Geheimnis. Hörspiel in 4 Teilen nach dem Kriminalroman von Hansjörg Schneider. 3. Teil. Mit Urli Jacki als Kommissär Hunkerler, Charlotte Schwab als Hedwig, Marie Bonne als Estelle und Peter Knier als Erzähler. In weiteren Rollen Jean-Pierre Schlag, Huguette Dreikaus, Ulo von Peinen, Raphael Klamer, Lisbeth Felder, Carina Braunschmidt, Ernst Siegrist, Jean-Christoph Nigon, Kathi Bernecker, Fabian Müller und Patrick Schröder. Hörspielbearbeitung Helmut Peschina. Musik Martin Betzoller. Technik Basil Kneubühler. Dramaturgie und Regie Reto Ott. Produktion SRF Schweizer Radio und Fernsehen mit dem Südwestrundfunk 2016. Redaktion Uta Maria Heim.